Komm runter. Tracys Gesicht verzog sich zu einem kleinen spöttischen Grinsen. Du kannst mir nicht erzählen, dass Caroline Nichols das wirklich wollte. In der Halle sitzen und stundenlang das Papier vollschreiben, nur damit Kathy es zur Prüfungskommission schicken kann. Eher eine Zensurkommission, sagte sie und schnaubte. Deirdre, Angela und Tomby kicherten. Es geht ums Prinzip. Bougainvillea hielt ihr Messer senkrecht auf dem Tisch und insistierte. Zu deiner Information, gab sie vernichtend bekannt. Manche Leute, die Dope rauchen, wollen die Prüfung machen. Sie können, sie hielt dramatisch inne, außergewöhnlich intelligent sein. Deswegen müssen sie es rauchen. Schau dir nur die französischen Existenzialisten an. Und außerdem, fragte sie aus luftiger Höhe, Dope, was ist Dope? Es wächst überall. Meinst du nicht, dass Gott es aus gutem Grund wachsen lässt? Warum wegen Ganja jemandes Leben zerstören? Ich wollte es im Sinne von Uno durchdenken, denn auf diese Weise konnte ich Wissen erwerben. Was mir immer wieder durch den Kopf ging, war die Vorstellung des Verlusts von Uno. Diese Charaktereigenschaft, die ganz wesentlich dafür war, Mensch zu sein, mit dem diese Mädchen aufgrund des Rauswurfs konfrontiert waren. Wenn man die Sache in diesem Licht betrachtete, sah man, dass etwas nicht stimmte. Uno hieß, dass andere Menschen es nicht verlieren sollten. Es war wie das Wohlbefinden. Allen sollte es gut gehen. Die unglückseligen Raucherinnen hatten einen Fehler begangen. Und das bedeutete, dass sie ein Stück Uno verloren hatten. Jetzt sorgten die Leute dafür, dass sie noch mehr davon verloren, anstatt ihnen zu helfen, es zurückzugewinnen. Wäre es Blut, würden die Leute sich so verhalten? Man könnte die Blutgefäße genauso gut leer laufen lassen, wenn man das Auslaufen des Uno nicht stillte. Ich bedauerte die Mädchen. Nach dem Hauptgericht kamen die Frauen herein, um das Geschirr abzuräumen und Platz für das Dessert zu schaffen. Doch bevor es hereingetragen wurde, nahm Schwester Emmanuel ihr kleines silbernes Stäbchen in die Hand. Es waren schlechte Nachrichten. Mädchen, ihr werdet bald die Prüfungen ablegen. Deswegen wollte ich das jetzt ein für alle Mal klarstellen, wurde die Schülerinnenschaft informiert. Es werden ein paar fremde Männer durch die Korridore und über das Gelände gehen. Bougainvillea und Tracy wechselten einen Blick und Bougainvillea ließ eine Augenbraue zucken. Wenn Hilda und Patience, die nebeneinander saßen, um die Sitzverteilung zu vereinfachen, obwohl die Schülerinnen im Prinzip entsprechend dem Jahrgang sitzen sollten, schlugen unter ihrem Tisch die Hände zusammen oder legten vielmehr nur die Fingerspitzen aneinander, um keine Aufmerksamkeit auf dieses natürliche Verhalten zu lenken, aus Angst, sich lächerlich zu machen. Zugleich wanderte eine Zündschnur durch den Saal. Doch Schwester Emmanuel brachte die jugendliche Begeisterung zum Verstummen. Diese Männer gehören einer Spezialeinheit der Polizei an, die Drogen aufspüren soll, enthüllte die Nonne und hielt danach einen Moment inne, damit wir sie verstehen konnten. Wir verstanden. Und im Speisesaal herrschte absolute Stille. Auch die Frauen blieben stehen, Tabletts mit Nachtisch in den Händen, und starrten Schwester Emmanuel an. Mädchen, euch sollte klar sein, dass die Drogeneinheit wegen des Verhaltens von einigen unserer Schülerinnen kommt. Wir warteten atemlos und fragten uns, was unser Leben als nächstes durcheinanderbringen würde. Die Schwester fuhr fort. Ihr müsst zudem wissen, dass die betroffenen jungen Damen von Individuen hier auf unserem Gelände versorgt wurden. Mitgliedern unseres Hauspersonals. Ja, sagte Schwester Emmanuel und blickte zu den Frauen mit den Tabletts, auf denen Schalen mit Pfirsichen aus der Dose und Vanillesoße standen. Die Schwester blickte an den Essensträgerinnen vorbei und bedachte uns mit ihrer Wut, als würde sie Kanonenkugeln auf uns abfeuern. Ja, einige von unserem Personal, an die sich diese jungen Frauen gewandt haben, werden jetzt ihre Arbeit verlieren, wegen des Verhaltens von ein paar verzogenen reichen Mädchen. Das besagte Personal, das mich bediente, knallte die Schale mit Vanillesoße und Pfirsichscheiben vor mir auf den Tisch. Glücklicherweise wusste ich, dass sie es tun würde, und hielt die Schale fest, bevor etwas verspritzt werden konnte. Wenn jemand jemanden kennt, der auf dem Gelände Drogen nimmt, bitte informiert eine Person mit amtlichen Befugnissen. Es wäre viel einfacher für uns, wenn wir jetzt davon erfahren würden, als zu warten, bis die Drogeneinheit ihre Ermittlungen abgeschlossen hat. Tititing! Die Schwester schlug mit dem glänzenden Stäbchen gegen die Saiten der in einem kleinen Rahmen hängenden Triangel. Alle Mädchen griffen nach den Löffeln und gedämpftes Geklapper eiligen Essens setzte ein. Ich warf Tombi einen Blick von der Seite zu. Ich konnte sie nicht fragen, weil es nicht unserem Verhältnis entsprach, einfach etwas zu fragen. Und es hätte sowieso nicht vor den weißen Mädchen sein können. Ebenso wenig traute ich mich, Shona zu sprechen und dafür einen weiteren schwarzen Punkt zu riskieren. Aber ich dachte an Alkohol, während ich meinen Nachtisch aß. Alkohol, überlegte ich, war eine Droge. Und was sagte das aus über Anastasia? Sie konsumierte ein Rauschmittel und musste somit der Drogeneinheit gemeldet werden. Aber was, wenn sie das Gesetz nicht brach? Die Schwester hatte die Drogeneinheit erwähnt, aber nichts über Personen gesagt, die sich lediglich nicht an die Schulvorschriften hielten. Wenn ich nur nicht daran gedacht hätte, an unsere Fünftklässlerin und ihren Sherry. Ntombi aß friedlich ihre Pfirsiche mit Vanillesoße, weil sie die Verbindung, die ich so klar erkannte, zwischen Anastasia und den Drogen und dem Gesetzesbruch nicht identifizierte. Oh, das Gesetz! Jetzt musste beobachtet werden, wie weit Anastasia es beugen konnte, ohne es tatsächlich zu brechen. Ich nahm endlich meinen Löffel und wollte ihn in die Soße tauchen. Doch in dem Moment räumte die junge Frau, die unseren Tisch bediente, die Schale ab, sodass ich Luft von meinem Set löffelte. »Oh, weil du nur da gesessen hast«, sagte sie in Shona, woraufhin ich mich heiß und unbehaglich fühlte. »Dachte ich, du bist schon fertig und willst den Nachtisch nicht.« Sie gestattete mir, die Schale wieder zu nehmen. »Sisiana, wann ist dein Geburtstag?« fragte ich, als wir nach dem Essen in unser Zimmer gingen. »He, he, he, hör auf, sofort«, zischte Ntombi leise in Shona. »Glaub bloß nicht, ich hätte nicht gesehen, wie du dich daneben benommen hast, wie du dich im Speisesaal daneben benommen hast.« Ihre Stimme war belegt vor Gift. »Und das nächste Mal, wenn jemand dich anspricht, könntest du vielleicht antworten. Es war so peinlich. Es war mir so peinlich, dass ich dich am liebsten nicht gekannt und nicht neben dir gesessen hätte, als du die junge Frau so schlecht behandelt hast. Im Speisesaal, Mädchen, Vasikana! Könnt ihr euch vorstellen, was sie getan hat? Stellt euch vor«, sie wandte sich empört an das ganze Zimmer, »Sissy Gileska hat mit ihr gesprochen. Und was hat sie getan? Sie hat die Schale Sissy Gileska einfach aus der Hand genommen, einfach aus der Hand gezogen, ohne ein Wort zu sagen.« Ich ärgerte mich über Ntombi und war genervt von der jungen Frau. Aber ich dachte nicht länger darüber nach. Ich bedauerte weiterhin die Raucherinnen, die von Schwester Emmanuels besonderer Ankündigung betroffen waren. Heute sage ich mir, dass es die Sympathie für die älteren Schülerinnen und die neue Zurückhaltung meiner Cousine, an der ich mich immer noch orientierte, waren, die mich veranlassten, mich so zu verhalten, wie ich es tat, als ich im nächsten Jahr in die Schule zurückkehrte. Das Schuljahr begann unerfreulich. »Sie haben Sinai geschlossen«, flüsterte Ben Hilda am ersten Abend, den wir wieder gemeinsam in unserem Zimmer verbrachten. »Nein«, hauchte Irene, die jetzt in die zweite Klasse ging. »Warum haben Sie das getan?« »Wen meinst du? Sie?«, fragte Benny. »Sie waren es nicht, die Genossen, unsere älteren Geschwister, falls du das meinst.« »Also Wana Mukoma, die älteren Brüder und Schwestern, sie haben Schulen geschlossen. Das haben sie. Überall«, beharrte Irene. »Nicht überall«, wandte Patience ein, die dieses Jahr in die vierte Klasse aufgestiegen war und Ben Hilda nachfolgte. »Habt ihr schon mal gehört, dass diese älteren Brüder und Schwestern, wie sie sich nennen, habt ihr jemals gehört, dass sie eine Schule geschlossen haben, in die ein Europäer geht?« Es herrschte Schweigen, unterbrochen nur vom Geräusch unseres Atmens, als wir über die Schließung von Mount Sinai nachdachten, was unangenehme Gedanken waren. Denn wer immer das veranlasst hatte, konnte kommen und auch das Young Ladies College schließen. »Was ist Sinai?« zwitscherte Cynthia, unsere neue kleine Erstklässlerin, die ein bisschen desorientiert war. »Warum haben Sie es getan? War es eine Bar? Oder war es«, sie zögerte, bevor sie das Wort benutzte, »ein Bordell?« Da wir Älteren zu sehr mit unseren Sorgen beschäftigt waren, machten wir uns nicht die Mühe zu antworten. »Also«, fragte Irene so leise wie möglich, »wer hat Sinai geschlossen? Die Regierung?« »Stellt euch bloß vor«, sagte Benhilda besorgt. »Meine Schwester ist mit einem Gerera verheiratet. Dem gehört der Kumanya Kushika Busservice. Also ihre Maiguru, die mit dem zweitältesten Sohn verheiratet ist, hatte einen kleinen Jungen in der zweiten Klasse in Sinai. Er war einer der Internatsschüler, ihr wisst schon, die nach Sakupwa mussten. Natürlich haben sich die Eltern deswegen wahnsinnig aufgeregt. Sie zahlen die gleichen Gebühren«, erzählte Benhilda verwundert. »Aber per Gesetz steht ihnen nicht die gleiche Behandlung zu. Sie haben versucht, die anderen Eltern auf ihre Seite zu ziehen. Aber diese Juros wollten, dass ihre Söhne segregiert leben. Stellt euch das vor. Sie wollen, dass ihre Söhne segregiert leben. Warum wollen diese Leute nicht was Besseres?« »Ich glaube«, sagte Benhilda zunehmend ängstlich, »meine Schwägerin hat gedroht, sich bei unseren älteren Brüdern und Schwestern zu beschweren. Ich glaube«, fuhr sie etwas schamhaft fort, als würde sie eine Sünde beichten, für die sie demnächst Buße tun müsste. »Ich glaube, weil sie diese Busse haben, die in die abgelegenen Orte fahren, in den ländlichen Gegenden, meine Schwägerin, sie müssen mit ihnen auskommen. Ihr wisst schon, mit den älteren Brüdern und Schwestern. Also«, sagte sie traurig, »entweder sind sie zu den Jungs gegangen, oder sie haben in einer Schulversammlung nur über die Wana Mokoma geredet und gesagt, dass es den Wana Mokoma nicht gefällt. Und alle weißen Eltern in der Versammlung haben nichts gesagt. Aber danach haben sie Briefe geschrieben und gefordert, dass ihre Kinder versetzt werden, weil ihre Kinder nicht sicher sein könnten an einem Ort, wo auch die Kinder von Terroristen zugelassen sind.« Kälte zog durch das Zimmer. Diese Gereras waren Dummköpfe. War es besser, das Kind oder die Schwester einer Terroristin zu sein? Benhilda weinte leise.
»Und jetzt ist er mitgenommen worden. Mein Schwager ist abgeholt worden. Und wir wissen nicht einmal von wem. Eines Tages war er nicht mehr da und niemand konnte ihn finden. Wir wissen nicht einmal, ob es die Sicherheitskräfte waren oder die älteren Geschwister. Oh, Inijangu, was soll ich nur tun? Wenn die Lage schwierig war, war er es, der mir immer Sachen gekauft und meine Gebühren bezahlt hat.«
Wir schwiegen, dachten über diese Dinge nach. Was, wenn unsere Schule geschlossen würde? Wer würde unsere Gebühren zahlen oder dafür sorgen, dass wir an einem anderen Ort des Lernens unterkamen? Sogar Cynthia verzichtete darauf, weitere Fragen zu stellen, bis zum nächsten Morgen. »Aber Sisi Tambu, bitte sag mir ehrlich, was ist Sinai?« Ein paar Tage später kam Tombi vom Mittagessen ins Zimmer und fragte, »Mädchen, habt ihr die Swanepoel-Zwillinge gesehen? Habt ihr gesehen, wie sie meine Klassenkameradin da und mich ansehen?« Da wir uns stets bemühten, den Namen der anderen möglichst selten auszusprechen, blickte sie in meine Richtung, um zu signalisieren, dass ich die Klassenkameradin war. »Wann immer sie uns ansehen, ist es, als würde sie etwas verschlingen. Was für eine Schande! Irgendetwas ist in sie gefahren und frisst sie auf. Vollständig. Es verdaut sie sogar.« Ein Foto in der Zeitung enthüllte am nächsten Tag, was es war. Es füllte ein Viertel der Seite und zeigte einen Mann, der ausgestreckt auf dem Boden seiner Farm lag, als würde er eine alte Erdgöttin anbeten. In seinem Kopf steckte eine Axt, die seinen Schädel in zwei gleich große Halbmonde spaltete, so dass es aussah, als hätte sich sein Kopf, vielleicht aufgrund seiner Gedanken, seltsamerweise in einen Hintern verwandelt. Der Mann war Mr. Swanepoel. Schwester Emmanuel nahm ein Dutzend Ausgaben des Rhodesia Herald, eine für jede Reihe der Schulversammlung am Morgen und eine für sich, um damit empört herumzuwedeln. »Wir sind keine politische Institution«, sagte die Schwester mit magentaroten Lippen in einem Gesicht, das weiß wie ein Schmelzofen war. »Wir sind eine christliche Institution. Und in so einer Institution können wir Mord nicht gutheißen. Morde können unter keinerlei Umständen gerechtfertigt werden. Und erst recht nicht diese Akte des Abschlachtens.« Ich nickte. Ich wandte verstohlen den Kopf, um mich umzusehen, damit die Leute nicht glaubten, ich wäre vom Ernst der Situation nicht betroffen. Am Ende der Reihe 3a standen Tombi. Sie interessierte sich jetzt noch weniger für einen Platz ganz vorn, nahe der Direktorin, weil sie mir keinesfalls Schutz bieten wollte. Die Glocke zur Versammlung läutete jeden Morgen, während sie konzentriert mit einem der Mädchen im Zimmer diskutierte, ob man einen bestimmten Pickel ausquetschen sollte oder nicht, oder ob Michael Jackson besser sang als Donny Osmond. Unterdessen arbeitete ich an der Verwirklichung meines Ziels. Zum Zeitpunkt des Läutens hielt ich entweder ein Diagramm zur Photosynthese, Zitate aus Sturmhöhe oder Anhaltspunkte zum Aufstieg von Oliver Cromwell in der Hand. Ich legte die Unterlagen beiläufig ab, ohne Anstoß zu erregen oder ein Argument zu vergessen, sobald die Glocke Kongolo läutete. Und ich war aus dem Zimmer, bevor Miss Plato an den Waschräumen vorbeikam. Ntombi stand jetzt also weit hinten und auch sie nickte. Die Älteren, Benhilda und Patience, hoben und senkten ebenfalls ernst das Kinn. Die beiden Juniorinnen konnten den Blick nicht heben und hielten den Kopf permanent gesenkt. Bilder in der Zeitung von den schrecklichen Dingen, die die älteren Geschwister taten, hatten diese Wirkung. Sie veranlassten Nicken. Sie veranlassten Zustimmung. Sie beschämten. »Ich habe lange darüber nachgedacht«, fuhr unsere Direktorin fort. »Ich habe beschlossen, dass wir ein Angebot annehmen werden, das uns der Stadtrat gemacht hat.« Die Zeitung erreichte mich. Ich blickte kurz darauf und gab sie weiter, nutzte den Moment, um meine Position in der Reihe zu überprüfen, den Kopf gesenkt und einen Blick auf die Swanepoels zu werfen. Sie waren nicht da. Sie waren bereits abgereist, um festzustellen, dass sie nicht nur ihren Vater, sondern auch ihre Mutter verloren hatten. »Bedauerlicherweise muss ich euch mitteilen, dass Mrs. Swanepoel ein paar Stunden nach ihrem Mann verstorben ist. Kim und Catherine, zwei sehr freundliche junge Frauen, Mitglieder unseres ersten Doppels unter 16, sind Waisen. Und das, nachdem sie während der Ferien unsagbar obszönen Schrecken ausgesetzt waren.« Die Schwester sprach mit bohrender Stimme, tonlos, als wäre es weit jenseits ihres Verständnisses, wie Menschen sich anderen gegenüber wie Vana Mukoma, die älteren Geschwister, verhalten konnten. Es klang jedoch, als wäre etwas in ihrer Seele, das sie nicht mochte, das entsetzlicher war als ihre Entscheidung. Ich sah sie nicht mehr an, und auch alle anderen Mädchen aus meinem Zimmer blickten zu Boden. »Es gibt etwas, worüber ich wünsche, dass ihr jungen Damen gründlich nachdenkt«, sagte die Schwester zu den Schülerinnen. »In allen Gemeinden im Land gibt es Anstrengungen, diese entsetzlichen Ereignisse zu kontern. Auch in diesem Bezirk gibt es eine vergleichbare Initiative. Die jungen Damen, die mit den Frauen Schals und Handschuhe für die Soldaten stricken wollen, mögen bitte die Hand heben. Ein Bus wird euch freitags zum Gemeindesaal bringen.« Die Sonne wurde zu heiß. Das verrückte Pflaster glitzerte zu hell. Der Himmel wellte sich über uns und glänzte zu stark. Es war zu still, als hätten alle plötzlich aufgehört zu atmen. Die Mädchen, die auf den von Gewalt bedrohten Farmen und Ranches ihrer Eltern wohnten, schauten aus aufgerissenen Augen geradeaus, als hätte sie das Unheil unerklärlicherweise bis an den Ort verfolgt, für dessen Sicherheit sie gebetet hatten. Bougainvillea starrte die Direktorin mit weit geöffnetem Mund an. Tracy und die anderen Mädchen aus der Stadt ließen ihre Blicke beunruhigt von hier nach dort schweifen. Zusätzlich zu den Sicherheitskontrollen der Handtaschen, wenn sie in ein Kaufhaus gingen, hatte sie der Krieg jetzt erreicht. Wir aus unserem Zimmer schauten hierhin und dorthin, um zu sehen, was passierte. Doch die meiste Zeit blickten wir zu Boden, weil wir verzweifelt und verlegen waren. Schwester Emmanuel sah, dass wir alle demoralisiert waren. »Lasst uns jetzt nicht so reagieren, als hätten sich auf diesem Campus Beunruhigung und Mutlosigkeit breit gemacht.« Als sie einen etwas leichteren Ton anschlug, kam ein bisschen Farbe in ihr Gesicht. »Ich möchte euch nicht beunruhigen oder in die Mutlosigkeit treiben«, spielte sie mit der Terminologie des Verbrechens, von dem wir praktisch jeden Tag im Radio hörten, nämlich Beunruhigung und Mutlosigkeit zu verbreiten. Wenn man das in Rhodesien tat, konnte man mit vielen Jahren Gefängnis bestraft werden. Mädchen, es gibt keinen Grund zur Beunruhigung, erklärte unsere Direktorin. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Die Schwester hatte zu ihrer Gewohnheit zurückgefunden, verschwinde zu sagen und damit zu rechnen, dass, was auch immer es war, verschwand. Beflügelt von ihrer absoluten Macht über Noten, Auszeichnungen und Prüfungen, die sich, das vermuteten viele von uns, aufgrund ihres Selbstvertrauens auch auf Angelegenheiten von Krieg und Nation erstreckte. Ich, fuhr die Direktorin mit einem persönlichen Bekenntnis fort, das ermutigend war, habe einen sehr leichten Schlaf. Doch ich freue mich, sagen zu können, dass ich wieder anständig schlafe, seitdem die Drogeneinheit das Gelände durchsucht hat. Sie haben ein paar Sicherheitslücken entdeckt, die geschlossen wurden. Die Schwester schien ermutigt. Ja, seit Beginn des Trimesters hat es keinerlei Vorfall innerhalb unseres Radius mehr gegeben. Nachdem sie die Moral auf diese Weise gehoben hatte, ließ die Schwester den Blick über uns schweifen, wie sie es immer tat, wenn sie uns anwies, uns auf die Prüfungen vorzubereiten. Die Truppen führen ein großes Manöver durch, betonte sie, damit wir unsere Mission, euch auf christliche Weise zu erziehen, weiterhin verfolgen können. Ich denke, es wäre angemessen, unsere Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen. Freiwillige, bitte hebt die Hand. Die Hand heben. Die Hand nicht heben. Das Richtige tun. Wenn du es tust, finden dich vielleicht die Terroristen. Wie eine zu schwer bewaffnete Armee marschierte die Unmöglichkeit, vier Finger zu heben, die Hand an einem Arm auszustrecken durch meine Gedanken. Und dann, nach diesem Augenblick des Hebens, die Unmöglichkeit von allem anderen, weil Beine und andere Extremitäten in ein chaotisches Durcheinander gerieten. Unterdessen schoben sich auf beiden Seiten in den Reihen vor und hinter mir beigefarbene Ärmel auf jungen weißen Armen zurück, Finger zuckten und mehr Arme hoben sich. Die Schwester sagte, dass Listen angelegt werden sollten. Eine Aufgabe, die den Klassenlehrerinnen zugewiesen wurde, da sich so viele von uns für die Kriegsanstrengung meldeten. Meiner gehörte zu den gehobenen Armen. Am Freitag nahm ich von einem Tisch in einer Ecke der Stadthalle mehrere Knäuel dunkelgrüner Wolle und ein fotokopiertes Heftchen mit Anleitungen für diverse Kleidungsstücke, die Extremitäten und andere Körperteile wärmen sollten. »Strick, was du möchtest, Liebes. Dann wirst du dich nicht langweilen und kommst viel schneller voran.« Eine Frau, die ich nicht kannte, strahlte mich an. Ihr Rücken war kerzengerade hinter dem Schreibtisch. Am vorderen Ende des Raums wurden auf einem Tisch Kaffee, Tee, Kuchen und Sandwiches zum Kauf angeboten. Ich hatte genügend Taschengeld von meinem Onkel und wollte mir etwas geschmacklich Reizvolles leisten, sodass ich den anderen Mädchen, die in unserem Zimmer geblieben waren, genau davon erzählen konnte. Ich wählte eine Tüte mit hausgemachten Karamellbonbons und steckte mir eins davon in den Mund. Und als sich die Süße auf meiner Zunge ausbreitete, murmelte ich vor mich hin, eins rechts, eins links, für den Hals der Sturmhaube, die ich zu stricken begann.